Ja, das ist natürlich aus Sicht der Verwaltung sicherlich praktisch, aber in der Vergangenheit hat sich schon gezeigt, dass der Umgang der Behörden mit sehr sensiblen Daten, die LSBTI-Personen betreffen, teilweise schon sehr schludrig war. Es gab jetzt den neuen Skandal vor einiger Zeit, wo Beamte und Bedienstete der Bundesrepublik Deutschland im Ausland einfach detailliert Fragen nach LSBTI-Personen gestellt haben. Das hat sie quasi in ihren Heimatländern zwangsgeoutet. Also da ist einfach ein Dammbruch
Darf
passiert.
ich kurz
Ja,
einhaken,
genau.
nochmal zur Erklärung an die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen: LSBT, Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender.
Vielen Dank für diese Erörterung. Genau. Und das zeigt einfach, dass dieser Entwurf zum Gesetz, der ja auch vor 2 Tagen bereits dem Bundestag passiert hat, ja, die plant quasi, dass Gerichtsentscheidungen, persönlichste, detaillierte Äußerungen in den Asylverfahren quasi 600 lokalen Ausländerbehörden, den Geflüchtetenunterkünften der Bundesländer, den ganzen Sozialämtern, sogar den Jobcentern der Bundespolizei, Zolldienststellen oder ja, Staatsanwaltschaften, dem Bundeskriminalamt, Landeskriminalämtern, sogar den deutschen Auslandsvertretungen einen Zugriff erlauben zu intimsten Geschichten. Ich muss Ihnen was dazu erzählen, wenn jemand zum Beispiel bei der Anhörung ist, beim BAMF, dann erzählt der von seinen Erlebnissen. Das muss er auch erzählen. Er muss seine persönliche Verfolgung wegen seiner sexuellen oder geschlechtlichen Identität genau darlegen. Sonst hat er kein Recht hier auf Asyl. Das bedeutet, er erzählt vielleicht von heftigsten Gewaltfällen in seinen Heimatländern, erzählt von seinen Freunden, wie er sich mit denen getroffen hat oder Freundinnen.
Von nicht unüblichen
Ja.
Vergewaltigungen auf dem Transitweg.
Ja, das auch noch auf dem Herkunft. Wir haben einige Fälle von Menschen, die zum Beispiel in Bosnien festhängen oder in Griechenland, die dort auch misshandelt und vergewaltigt werden. Genau in der Tat. Also das fällt den Menschen unglaublich schwer, von sowas zu erzählen. Und dann sollen diese ganzen Daten nicht nur diesen 600 Behörden, sondern vielen anderen auch nochmal zugänglich gemacht werden. Sowas darf einfach nicht sein.
Wie hat der Gesetzgeber diesen sehr freizügigen Umgang mit intimen Daten von Betroffenen denn begründet?
Er sagt, er würde einfach die Arbeit quasi vereinfachen. Aber wir sehen da eher eine Verschwierigung, weil diese ganzen umfangreichen, mehrseitigen Bescheide, die müssten ja zum Beispiel, wie die Planungen sind, geschwärzt werden von LSBTI-Personen. Das würde aber auch einen absolut riesigen Arbeitsaufwand erfordern. Und analog dazu, weil ja natürlich diese Menschen automatisch als LSBTI erkennbar wären durch die Schwärzung, müsste eigentlich auch die Asyldokumentationen von heterosexuellen Menschen mit ihren Familien zusammenhängen und Fluchtgründen genauso geschwärzt werden. Also Sie sehen, man macht da ein riesiges Fass auf und das Asylsystem ist sowieso schon total
Auf der anderen
überlastet.
Seite sind natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere in Flüchtlingsunterkünften, die Forderung nach einer wirklich guten Betreuung und nicht nur Verwaltung der bei ihnen Lebenden ernst nehmen, darauf angewiesen, genau diese Dinge zu erfahren, um abschätzen zu können, wo sind Traumatherapien nötig, was hat jemand hinter sich, wie gehe ich mit ihm um, mit wem kann ich ihn zusammenlegen, oder auf einer Etage in einer Gruppe lassen und mit wem eher nicht.
Ja, wir schulen ja auch teilweise direkt die ganzen Unterkünfte und das ganze Gewerk von Security bis zur Leitung zu diesem Thema. Das ploppt immer wieder auf, dieses Thema Datenweitergabe, Verbesserungen für Geflüchtete. Aber das gibt die DGSVO einfach nicht her. Man muss ja
Frage
die
mal von
Ämter.
mir, könnte man nicht oder wäre es nicht hilfreich, wenn man einfach sagen würde, man unterscheidet zwischen zwei Dingen, beispielsweise auch beim Asylverfahren,
Ja.
nämlich schlicht nach dem unmittelbaren Verwaltungshandeln, sprich, Sie werden zum so und so vielten hier zu einem Gespräch bestellt, um ihren Antrag zu überprüfen. Diese Einladung wäre dann unmittelbares Verwaltungshandeln, ebenso der Bescheid, aber nur, was sein Ergebnis betrifft, nicht was seine Begründung betrifft, das voneinander zu trennen und es tatsächlich dann festzulegen, dass die weitergehenden individuellen Informationen nur dann freigegeben werden, wenn derjenige selbst zustimmt.
Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, aber jetzt müssen Sie sich vorstellen, diese Menschen kommen nach einem jahrelangen Fluchtweg teilweise, heftigsten Erlebnis im Heimatland und wie Sie schon richtig bemerkt waren, auch auf dem Weg hierher nach Deutschland. Dann sind sie schon wieder teilweise Anfeindungen in großen Unterkünften ausgesetzt. Die haben vielleicht teilweise auch noch gar nicht richtig ihr Coming Out, weil das wäre in ihrem Heimatland tödlich, ne? Also in diese Situation muss man sich erstmal auch reinversetzen, das verstehen viele einfach nicht. Und dann kommen sie in ihrem Verfahren nach ein paar Wochen schon direkt zu einem vollkommen fremden Menschen, einem Behördenmitarbeiter. Noch einmal, sie haben in ihrem Heimatland meistens durch die Behörden selber massivste Gewalt und Diskriminierung erfahren und sollen jetzt auf einmal den Behörden hier in Deutschland vertrauen. Und dann kommt auf einmal irgendjemand und sagt, so, jetzt haben Sie erst Asylverfahren gehabt, haben uns auf mehreren Seiten Ihre Geschichte erzählt.
Ja, das ist ja nicht gleich, nachdem er hierher gekommen ist. Das dauert ungefähr 1,5 bis 2 Jahre, bis es soweit
ja,
ist.
Ja, es gibt ja auch welche mit beschleunigten Verfahren. Die Leute, auch gerade in Corona-Zeiten, LSBTI-Menschen sind eingesperrt in den Unterkünften. Es gibt keine Informationen. Die Hilfsorganisationen sind auch alle nicht erreichbar. Hm. Die Sozialarbeiter hocken alle schön im Homeoffice. Während die können ja noch nicht einmal vernünftig zu einer Beratungsstelle, weil die alle zu haben, was ja gerade für ein Coming-out zum Beispiel wichtig ist, und mal unter ihresgleichen sein.
Ja, ich bin, lebe nun in einer Stadt und bin selber als Betreuer in einer Unterkunft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aktiv, neben meiner Radiotätigkeit. Lebe in einer Stadt, in denen in den allermeisten Fällen zum Glück die Betroffenen tatsächlich sehr wohl auch Ansprechpartner haben, auch jetzt, auch während der Pandemie vor Ort, dort wo sie leben. Allerdings ist das der Grund auch dafür, dass so viele Flüchtlinge nach München wollen. Und wenn sie woanders in Bayern leben, haben sie Pech gehabt, auf gut Deutsch.
Genau, Sie haben vollkommen recht, in diesen großen Flächenstaaten und so. Oder auch die ganzen Anlaufstellen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, da habe ich die Information bekommen, die nehmen keine Anfragen mehr an, weil die derartig überlastet sind, weil die Finanzierung der Beratungsstellen nicht gesichert ist. Oder ich habe Anfragen, wenn Sie gerade von Bayern reden, dann sitzen Leute alleine irgendwo in Deckendorf oder Passau. Die dürfen ja teilweise aufgrund ihrer Papiere ihren Bezirk überhaupt nicht verlassen, aber die können nicht nach Nürnberg oder nach München, wo diese Beratungsstellen sind, reisen.
Müsste man nicht eigentlich hingehen, längst. Ja. Und für Leute, die sagen, ich bin selber auch lesbisch, ich bin schwul, ich bin bisexuell und ich habe Schiss vor meinen Mitbewohnern, das gilt bei uns als Riesensünde. Die zerlegen mich in alle Einzelteile, wenn sie das mitkriegen. Und das ist leider die Realität für viele. Müsste man nicht längst hingehen und eigene Unterkünfte für die Betroffenen aufbauen?
Ja, da gibt es ein Für und Wider. Erstens mal sollten das die Leute auch selber entscheiden. Ne? Klar, natürlich, es gibt viel zu wenig sichere Unterkünfte für alle vulnerablen Geflüchteten. Ich rede hier auch nicht nur von LSBTI, da geht es auch um Frauen, die Gewalt systemischer, auch intersektionell betrachtet, erleiden müssen, behinderte Menschen, vor allem Kinder. Ne? Ich kenne also viele Unterkünfte, da gibt es zwar einen Kindergarten, aber es gibt so viele Kinder, die können da gar nicht hin. Und dann sind die in großen Camps, also das ist schon wirklich krass. Also
man müsste vor allem sind das alles Dinge, die man mit dem großen Druck der Flüchtlingszahlen von vor ein paar Jahren nun weiß Gott nicht mehr begründen kann.
Ja.
Also da fehlt es schlicht an Bereitschaft, Geld auszugeben.
Es gibt ganz viele leergezogene Camps oder sagen wir mal Container, gut gemachte Containersiedlungen. die relativ frei zugänglich ist, wo die Menschen nicht in gefängnisartigen Zuständen leben müssten. Und die Asylzahlen von 2020 zeigen auch laut Pro Asyl, dass Deutschland eigentlich Platz hat. Ne? Und wir haben mittlerweile eine sehr gute Struktur, die das BAMF und alle anderen Akteure zivilgesellschaftlich geschaffen haben, die das eigentlich hergeben könnten. Ja?
Was sagen Ihnen eigentlich die Beratungsstellen, die insbesondere auch für schwule, lesbische, transsexuelle, bisexuelle Flüchtlinge ausdrücklich geschaffen wurden? Ja. Werden die überrannt oder ist es immer noch so, dass so viele sich auch dort nicht trauen, sich zu offenbaren, dass sich das eher in Grenzen hält?
Beides. Es gibt diesen großen Teil. Wir haben zum Beispiel ganz viele, die melden uns. Wir haben deutschlandweit ja an die 100 Anlaufstellen und die verweisen wir dann quasi zu den Fachberatungsstellen. Das sind dann weniger. Also Anlaufstellen bedeutet Beratung für Gesundheit, offene Treffs, politische Vertretung wie auch Fachberatungsstellen. Und ich habe ja vorher schon erwähnt, zum Beispiel in Baden-Württemberg, teilweise nehmen diese zwei wichtigsten Beratungsstellen gar keine Geflüchteten mehr an im Moment, weil die überlastet sind. Eine Stelle ist die Finanzierung unsicher, was uns sehr wundert, weil ja Baden-Württemberg ist ja immerhin grün regiert, soweit ich weiß. Gut, in Bayern könnte es auch
da
mehr
fließt,
geben.
Da fließen ja auch nicht Milch und Honig in der Gegend rum und auch manch Grünem, der Regierungshandeln verantwortet, mag dann des baden-württembergischen Ländle im Deutschland Mitbewohners Rock näher sein als der Flüchtling, der von draußen reinkommt. Ne? Auch wenn er das nicht zugeben würde.
Ja, das ist ja der Punkt an der Sache. Also dieses Ganze, also diese Identifizierung von LSBT-Geflüchteten ist einfach schwierig, weil die sich verstecken, weil die Angst haben. Da muss erstmal ein Vertrauen aufgebaut werden. Ja, und dann kommt jetzt diese Bombe mit dieser Weiterentwicklung des Ausländerzentralregisters AZR. Ich meine, ich erinnere mich immer noch an die Rosalisten früher, die mir immer ein ungutes Gefühl machen. Und,
meinen Sie die legalen oder die illegalen?
Was meinen Sie mit legal oder illegal?
Naja, es gab ja damals beispielsweise in Bayern Rosalisten, die offiziell gar nicht existierten.
Ja, man muss da natürlich auf die Behörden vertrauen, damit die auch DGSVO-konform damit umgehen. Aber wie gesagt, der ganze Ansatz an sich ist eigentlich gegen den UN-Zivilpakt Artikel 17.
Man könnte genau. nach der nächsten Bundestagswahl den Herrn Scheuer zum Sonderbeauftragten ernennen.
Für das wäre dann wohl der endgültige Zusammenbruch. Oh je. Wir haben jetzt auch ein Forschungsvorhaben zusammen mit dem DECIM-Institut zur besseren Identifizierung von Geflüchteten gemacht. Und es gibt auch ein Projekt zusammen mit der Rosa Strippe und dem LSVD Deutschland, was nochmal helfen soll, die LSBT-Geflüchteten besser zu identifizieren. Also von unserer Seite aus und auch von vielen staatlichen Akteuren gibt es auch Schritte in die richtige Richtung, ja. Aber trotzdem ist es schwierig. Also wir haben pro Tag öfter Informationen von Menschen, denen es einfach schlecht geht. Die schreiben, ich bin einsam, ich kann nicht aus meinem Camp raus,